Liebe Menschen da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Orkel Cool Schmöker, dem Format hier in der Welt von Orkel Cool, in der wir ein Heft in die Hand nehmen, Handbuch in die Hand nehmen, ein Buch in die Hand nehmen, einen Klappentext von dem Videospiel. Es ist alles möglich, solange irgendwas geschrieben ist. Heute tatsächlich landen wir bei einem Klassiker des Mediums, nämlich der Zeitschrift, besser gesagt der Spielezeitschrift. Ich habe hier vor mir was ganz Besonderes in die Hand und ich weiß gar nicht, welchen der Buchstaben ich zuerst vorlesen soll. Ich fange einfach mal oben an. Sonderausgabe Return, präsentiert und produziert vom Nerdwelten-Podcast mit dem Thema die besten Point-and-Click-Adventures. Das liegt mir vor und nicht nur das, sondern auch ein Mensch. Und dieser Mensch ist Hardy Hesthörfer, der mitgemacht hat beim Entwickeln und Veröffentlichen dieses wunderschönen Heftchens. Hallo.
Hi Dom, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Und ja, liebe Hörer, es ist wirklich so, wie er gesagt hat, ich liege hier wirklich auf seinem Teppich, weil das war die Voraussetzung, dass ich hier mitmachen darf.
Disclaimer, einer meiner Kater hat auf diesen Teppich, auf dem du gerade liegst, vorhin gewürgt. Das tut mir extrem leid, aber ich hatte nicht mehr genug Zeit, es wegzuräumen.
Es ist warm, es ist angenehm.
Ja, ekeligen. Du, mir ist gerade beim Aussprechen was aufgefallen, mir tut's wahnsinnig leid. Ich weiß natürlich, dass du mit D geschrieben wirst, Hesthörfer, aber der Franke in mir hat zugeschlagen. Das D wurde kurzerhand zum weichen Konsonanten. Das ist, wie du vielleicht weißt, der Dialekt, der letzte Rest, der sich bei mir erhalten hat. Tut mir leid. Du wirst natürlich mit dem härtesten D geschrieben, das man sich nur vorstellen kann.
Freilich, ja.
Ach Gott, stimmt. Aus welcher Ecke kommst du denn nochmal? Ich glaube, wir sind ja quasi auch Regionalnachbarn.
Ich komme aus Unterfranken, aus Würzburg.
Ach guck mal, Würzburg. Ich bin aufgewachsen in einem Dörfchen, das zu Wertheim am Main gehört.
Ach und Wahnsinn, damit, okay, wirklich.
Damit sind wir ja wirklich Nachbarn. Also wirklich, wir sind Nachbarn, das ist ja fantastisch. Würzburg war immer für meine Familie und mich der Wochenendausflug in die aufregend große Stadt quasi, ne? Und dann in die Stadtbibliothek, über den Marktplatz laufen und dann hier Galeria Kaufhof und so. Ach toll, das ist ja lustig, das wusste ich auch noch nicht, sehr schön. Aber deswegen sind wir nicht hier. Wir sind hier wegen dieser wunderbaren Zeitschrift. Wie gesagt, freundlicherweise hast du alle Hebel und Mittel dieser Welt in Bewegung gesetzt, damit ein Papierchen bei mir landet. Nicht nur eines, sondern das komplette Magazin. Es sind immerhin 151 mächtige Seiten. Die habe ich hier in der Hand. Ich blättere da gerade schon fleißig durch. Habe ich natürlich auch im Vorfeld getan und dabei gemerkt, ich habe Fragen. Ich habe viele Fragen, nicht nur sowieso schon wegen des Magazins und des Themas und deiner und eurer Arbeit daran, sondern ich habe vor einiger Zeit hier bei Orkel Cool ja auch mal, ich sag mal selber, mich versucht an der Welt der Zeitschriften und also wirklich ganz amateurhaft, aber voller Enthusiasmus, ein eigenes Magazinchen. Das waren so knapp 25 Seiten, gelayoutet, befüllt mit Interviews und Inhalten und dann auch einfach gedruckt und per Post versandt. Das war ein großer Spaß und ein großes Abenteuer und auch deswegen komme ich heute mit dem großen Interesse hierher. Wir müssen aber, glaube ich, erstmal bei den Basics anfangen für all jene, die weder womöglich die Return noch kennen könnten, noch euch beziehungsweise dich und deine Arbeit beim Nerdwelten-Podcast. Fangen wir doch einfach mal da an. Der Nerdwelten-Podcast für all jene, die gar keine Ahnung haben, was es damit eigentlich auf sich hat. Magst du es mal ganz kurz den Leuten vorstellen?
Bei den Nerdwelten sprechen wir zu dritt, also meine Wenigkeit, dazu der Daniel Cloutier und der Ben Dippert in der Regel über alte Videospiele. Das machen wir seit 2018, glaube ich. Ja, 2018. Boah. Und ja, zerpflücken die Spiele ein bisschen. Die Entstehungsgeschichte kommt dabei zum Tragen, was die Spiele ausgezeichnet hat, was sie besonders macht. Also ja, wir tauchen so ein bisschen in die Spiele ein und beschreiben sie.
Ich glaube, vor langer Zeit war ich sogar mal zu Gast bei euch und da haben Richtig? Wir gesprochen, was war denn das Thema? Ich weiß noch, dass ich von Monkey Island gesprochen habe.
Wir haben gesprochen über Spiele unserer Kindheit und du hattest Monkey Island, Pushover und Larry, glaube ich.
Pushover, stimmt. Sehr gut. Ja, da muss ich über mich selbst lachen. Da ist mir das wahrscheinlich damals wieder irgendwann eingefallen, dass ich das ja auch gespielt habe und dann musste ich das sofort in Mikro reinhalten. Sehr gut. Ach, schön. Ja, das war ganz schön. Das habe ich noch in Erinnerung. Das war richtig nett und ich verfolge euren Podcast ja von der Außenseite aus. Also was meine ich damit? Er ist in meinem Podcast-Feed, aber ich habe sowieso in meinem Leben quasi keine Zeit, noch Podcasts aus Spaß zu hören. Und ich finde das immer hochfaszinierend. Ihr und eure Arbeit, für mich, ihr seid immer so mit einem Fuß in diesem Hobbyprojekt und mit dem anderen Fuß aber, ich habe ja hier auch gerade eine Zeitschrift von euch vor meinen Augen, auf dieser Profi-Seite. Kannst du das selber mal noch so ein bisschen verorten, welche Rolle dieses Projekt eigentlich für dich und euch so spielt im Leben?
Ja, ein sehr, sehr hohes. Das hast du, glaube ich, ganz gut umrissen. Im Endeffekt ist es ja nach wie vor ein Hobby. Wir machen es gerne, wir machen das nicht professionell, aber wir haben durchaus einen professionellen Anspruch.
Ja.
Also wir wollen den Podcast so machen, wie wir ihn selber auch hören wollen. Und wir haben halt einfach hohe Ansprüche, was das Hören angeht vielleicht.
Ja, ja. Jetzt können wir von hier aus vielleicht mal zu Return kommen, beziehungsweise dem Sonderheft. Und jetzt gestehe ich es mal komplett. Ich weiß nicht, wie peinlich das jetzt für mich wird. Ich stehe da aber einfach dazu. Ich kannte die Return überhaupt nicht. Und ich habe voller Erstaunen festgestellt, die Return ist alt. Die gibt es schon eine ganze Weile. Und ich hatte keine Ahnung. Ich bin Jahrgang 89. Ich habe Spielezeitschriften damals als Kind gelesen. Das war die GameStar. Das war peinlicherweise, aber wegen der Vollversion Computerbild Spiele. Und damit erschöpft sich's tatsächlich schon. Also ich glaube, ich bin an der Return vorbeigerutscht. Kannst du auch hier wieder ein kleines Referat mal kurz halten? Auch für mich, ehrlich gesagt. Was ist es denn eigentlich, diese Return?
Die Return ist, wie du sagst, ein Retro-Spiele-Magazin, das es jetzt wirklich auch schon sehr lange gibt. Ich müsste jetzt lügen, 2010 oder 2011? Ach
Gott, ich dachte sogar noch älter, ehrlich gesagt.
Na, 20, aber das ist gefährliches Halbwissen. Ich habe die erste Ausgabe hier hinten liegen, aber weil ich natürlich top vorbereitet bin, kann ich es dir jetzt nicht auswendig sagen, wie alt das Heft wirklich ist. Und es gab die Zeitschrift wirklich auch lange Zeit am Kiosk, jetzt seit, ich glaube, 2-3 Jahren nicht mehr. Das ist ein bisschen Corona mit zum Opfer gefallen, als die Papierpreise so explodiert sind. Aber es ist eine schöne Zeitschrift. Ich finde das Layout generell auch toll. Ich habe sie mir irgendwann am Kiosk mal gekauft. Und mein Podcast-Kollege, der Daniel, hat ja oder schreibt auch immer noch für die Returns. Bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen, irgendwo mal auf Facebook, glaube ich. Und dann bin ich da auch mit reingerutscht. Ich habe selber dann mindestens 2,5 Jahre für die Return geschrieben, habe dann auch Social Media gemacht. Lange Zeit und wollte jetzt im Dezember ja eigentlich aufhören, noch zu schreiben, weil ich mich wieder hauptsächlich und nur auf den Podcast konzentrieren wollte. Aber da kam mir dann der Jörg Langer mit der Retro Gamer dazwischen. Deswegen bin ich jetzt eigentlich Teil der Retro Gamer, bringe aber trotzdem in Kooperation mit der Return ein Heft noch raus.
Das ist so abgefahren. Bevor ich diese große Frage stelle, die du, wie ich weiß, schon in mindestens 400 Podcasts in anderen auch schon erzählt hast, aber ich frage gnadenlos das dann trotzdem nochmal. Vorher kurz was anderes. Hattest du denn schon vorher, bevor es jetzt zu dieser Zusammenarbeit kam und zu dieser Gelegenheit, deren Ursprung wir gleich herausfinden gemeinsam, schon mal jemals diesen Gedanken mit dir herumgetragen? Ich weiß nicht, nachts um 4, der Mond scheint besonders hell. Du wachst auf und denkst dir, ach, es wäre schon toll, mal so eine Zeitschrift mal selber machen. Gab's diesen Gedanken vor diesem Projekt schon mal?
Ja, selbstverständlich.
Ach, selbstverständlich sogar.
Kann ich dir auch relativ genau festmachen. Da war ich 11 Jahre alt und war im Würzburger Wertkauf mit meinen Eltern und hatte eine Powerplay in der Hand und dachte mir, das will ich aber auch mal machen.
Aber das ist schon lange her. Also dann setzt ja irgendwann diese gnadenlose, der Moment der Realität ein, in dem man erwachsen wird und versteht, manche Träume bleiben Träume. Hat sich das trotzdem durchgehalten, dieser Traum?
Also das kam eigentlich mehr unvermittelt wieder über meinen Podcast-Kollegen, den Daniel, weil wir ja für den Podcast auch sehr ausführlich recherchieren. Also wir schreiben immer alle unsere Rechercheergebnisse in Dokumente, die dann auf irgendwelchen Festplatten rumliegen oder auf Servern. Und wir haben dann natürlich, wenn wir geschrieben haben für die Return oder für andere Magazine, diese Recherche, die schon da war, wieder hergenommen und dann gesagt, hey, wir haben aber so viel, wäre das nicht geil, wenn wir selber mal ein Heft machen würden? Und das war so der Hintergedanke und das Totschlagargument, das der Daniel mir gegenüber erwähnt hat, das mich dann wirklich überzeugt hat, ja, das machen wir, war, Hardy, du hast kaum Arbeit damit.
Ja. Das sollte sich als Lüge wahrscheinlich herausstellen.
Das hat sich sehr rasch als Lüge herausgestellt. Oh ja. Oh.
Sehr gut.
Dieser Daniel.
Sehr gut. Ja, dann können wir mal vielleicht drüber sprechen, beziehungsweise du mir erzählen, wie kam es denn jetzt tatsächlich, dass dann dieses Magazin unter Federführung von euch und dir vom Nerdwelten-Podcast entstanden ist? Weil, muss es ja nochmal unterstreichen, es ist ja wirklich der Knaller, das ist ein super professionell aussehendes Heft. Und mit Aussehen meine ich jetzt nicht irgendwie implizit so ein Aber, es ist nicht wirklich professionell. Nein, ich meine wortwörtlich, du blätterst durch und es sieht top professionell aus. Wirklich, ja. Also es ist einfach toll geworden. Und deswegen, also wie kam das denn jetzt zustande?
Also die Return hat sich ja auch gewandelt, seit der Thorsten Krämer die Layouts macht in meiner von meiner Warte aus. Der Thorsten ist ein grandioser Layouter, mit dem ich auch, wenn ich einzelne Artikel geschrieben habe, sehr gerne zusammengearbeitet habe, weil wir uns gut ergänzt haben. Also ich habe, wenn ich einen Text geschrieben habe, mir ungefähr vorstellen können, wie er es layoutet, und er hat ein gutes Gespür dafür gehabt, wie er meine Texte layouten kann. Und von daher war das eigentlich dann ein Gedanke, der relativ, naja, der war nicht sofort da. Also es hat sich dann natürlich ergeben, dass wir es bei der Return gerne machen würden, aber ursprünglich wollten wir ja mal was in Eigenregie komplett machen, also auch mit Layout und mit Druck. Da hatten wir den Thorsten schon im Hinterkopf, dass wir es vielleicht trotzdem mit ihm machen, unabhängig von der Return. Ich habe dann mit dem Claude Moas mal telefoniert, irgendwann im 2022, sagen wir mal im Frühjahr irgendwann. Der Claude Moas hat früher für Nintendo gearbeitet, hat Spiele übersetzt, hat jetzt einen eigenen Verlag in Frankfurt, Raptor Publishing. Die machen auch so Special Interest Hefte, unter anderem die EXP, die machen Videospiele, aber auch die Virus, so ein Horrorspiele-Magazin, das schreibt unter anderem.
Au, da schreibt ja Rahel Schmitz für.
Exakt.
Entschuldige, genau. Ich musste da kurz reincrashen, weil ich hatte vor kurzem Rahel Schmitz erst im Podcast hier bei Onkel trifft und da hat sie davon erzählt, hier schließen sich ja Kreise.
Ja, und ich habe damals für zwei EXP-Ausgaben geschrieben, eines noch nicht erschienen, aber für ein Sega-Sonderheft habe ich geschrieben, das ist rausgekommen. Und dann habe ich dem Claude unsere Idee gepitcht, habe gesagt, wir würden gerne sowas machen, kannst du dir das vorstellen? Wir haben Skripte und wir könnten da mannigfache Themen vorstellen. Und der Claude hat gesagt, ja, prinzipiell schon, aber das müsste monothematisch sein. Und sein erster Vorschlag war Star Wars, den er in den Raum geschmissen hat. Und ich dachte mir dann, ja, Star Wars ist jetzt nicht unbedingt so das, worüber ich ein ganzes Heft füllen müsste. Wie wär's denn mit Point-and-Click-Adventures? Und so ist das dann entstanden.
Okay, da muss ich kurz direkt reinfragen.
Gerne.
Euer Pitch, wie genau sah der aus, wenn ich richtig verstehe? Es klingt so ein bisschen nach, ich sag mal, Grundlage, Recherche, Dokumente und Ergebnisse des Nerdwelten-Podcasts und darauf aufbauend dann ein mehr thematisches Spielezeitschrift.
Das war der Wunschtraum, ja. Ja, ja. Ja. Aber dann de facto war es ja so, dass wir gar nicht so arg viele Adventures, die auch im Heft sind, auch schon im Podcast hatten.
Ja, ja, sehr gut. Aber der ursprüngliche Pitch, meine ich, der war, wie sah der dann aus?
Der war, wir sprechen tatsächlich, also wir stellen wirklich Themen vor, die wir im Podcast besprochen hatten. Also quer durchs Beet alles. Und das ist tatsächlich was, wo ich dem Claude sehr dankbar bin, dass er gesagt hat, Leute, das ist Quatsch, das können wir nicht machen.
Hat er das, weil ehrlich gesagt, in mir meldet sich jetzt schon wieder der Rebell. Ich habe den Claude jetzt hier nicht vor mir, aber in mir wäre die erste Frage, warum Claude? Ohne jetzt Claudes Expertise anzweifeln zu können, um Gottes Willen. Ich würde nur gern wissen, hat der das begründet oder war das einfach?
Klar. Ja, und? Ja, ja. Das ist ja natürlich, wenn du so breit an etwas rangehst, dann ist das nicht wirklich anders wie ein monatlich erscheinendes Heft, das ganz viele Themen hat. Und dann ist es schwierig, das unter so einem Banner zustande zu bringen. Warum sollen die Leute hergehen und sagen, ja, das hole ich mir jetzt, weil das ist halt eine Ausgabe, da haben die Nerdwelten mitgemacht, aber vom Thema her ist es halt breit und spricht mich nicht wirklich an.
Das kann ich sehr gut verstehen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, jetzt die besten Point-and-Click-Adventures ist ja auch jetzt ein Thema, sage ich mal. Da hat schon der ein oder andere Mensch mal einen Text drüber geschrieben oder mal einen Podcast dazu aufgenommen. Ne? Warum hat sich das dann bei euch als Idee so durchgesetzt? Ich meine, klar, euer Podcast, ne, allein durch diesen Retro-Schwerpunkt, Adventures bieten sich da einfach wahnsinnig an als Genre. Das ist ja ganz fest damit verwurzelt, mit diesem Blick in die Vergangenheit. Trotzdem hätte man da ja auch sagen können, naja, das ist ja auch ein Thema, was jetzt durchaus schon eines ist, das oft bearbeitet wurde.
Selbstredend, aber das hättest du mir bestimmt auch gesagt, wenn es das Sonderheft über die besten Rollenspiele oder die besten Strategiespiele gewesen wären. Es ist schon so, dass Point-and-Click-Adventures eben gerade im deutschsprachigen Raum und gerade im Retro-Spiele-Bereich wirklich ein bisschen, das hat einen ganz besonderen Status nochmal, weil da viele, gerade die LucasArts-Spiele, die haben viele von, gerade von meiner Generation eben damals gespielt und die haben uns eben auch dabei geholfen, Englisch zu lernen. Und deswegen sieht man das Thema, glaube ich, auch nochmal mit einer rosigeren Brille als andere Themen. Aber die Genre-Sonderhefte, wie gesagt, es gibt viele spannende Themen, da hast du recht, aber irgendwie muss man ja mal anfangen, Dom.
Ja, das stimmt vollkommen. Ich finde es auch in der Auswahl der Spiele auch total charmant, dass eben auch, ich sag mal, neuere Spiele mit reingekommen sind, zum Beispiel das neueste Return to Monkey Island von 2022, Thimbleweed Park, Whispered World. Also das ist, fand ich, hab ich mich auch richtig gefreut, dass eben auch neuere Spiele des Genres dazugekommen sind. Manche Menschen glauben da draußen ja fatalerweise, Point-and-Click-Adventures haben irgendwann Mitte der 90er aufgehört zu existieren. Stimmt ja gar nicht. Es gibt ja bis heute wirklich tolle Spiele, die auch teilweise hier drin gar nicht landen konnten, aus Platzgründen sicherlich oder auch aus anderen Gründen. Ich muss aber auch sagen, Harley, was ich mir auch wünsche für die Zukunft. Es ist einfach eine Idee, ich gebe dir die gratis quasi mit fürs nächste Heft oder ich mache das selber, das kannst du dir aussuchen. Und zwar, ich hätte wirklich gerne jetzt, bevor du spontan reagierst, lass es mal ganz kurz sacken und marinieren. Stell dir mal vor, ein Sonderheft, die schlechtesten Point-and-Click-Adventures. Und jetzt aber kommt's, Moment, die Idee ist nicht, sich lustig zu machen und Häme und sowas zu verbreiten, sondern sich die Frage zu stellen, was lief schief? Warum sind diese Spiele gefloppt oder hatten Probleme oder warum kamen sie nicht gut an? Und ich glaube, da stecken richtig spannende Geschichten drin.
Ja, aber vor allem auch sehr viel Arbeit, weil das die schlechten Spiele, wie du sagst, die werden abgewatscht und die sind halt nicht gut dokumentiert, weil es sind halt schlechte Spiele. Und da, glaube ich, ist die besten schon ein viel dankbareres Thema, das weil stimmt, du dich mannigfach bedienen kannst. Aber ja, das spannend stimmt, auf jeden Fall, klar.
Ja, das ist die Eigenheit von mir. Ich habe dann die Idee, finde sie gut und merke dann im Prozess auch, oh, ist richtig viel Arbeit. Aber ist okay. Naja, gut, okay. Okay, spannend. Also, genau, dann stand also das Thema fest. Und wie hast du dann die Redaktion um dich herum rekrutiert? Also, ich nehme mal an, also ich habe hier gerade das Impressum vor mir, wo ganz schön diese Redaktion, die mitgewirkt hat, aufgelistet sind. Das sind, um Gottes Willen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Menschen, Männer und Frauen, auch ganz unterschiedlicher Sozialisierung. Alleine schon wegen des Alters. Also ich sehe hier einen Jahrgang 1968, ich sehe einen Jahrgang 1996. Also das ist auch, finde ich, richtig toll. Und ich nehme mal an, natürlich aus dem Nerdwelten-Podcast hat sich erstmal also die Kollegschaft rekrutiert. Aber woher kam der ganze Rest?
Das ist, wie du sagst, wir haben im Dreiergespann angefangen, der Bender, Daniel und ich, weil die Idee war, wir schreiben das nur im Team Nerdwelten. Ja. Jeder liefert im Monat x Seiten ab. Ich glaube, da wollten wir 12 Seiten oder so abdecken. Aber wir haben dann sehr schnell festgestellt, dass unser Ben, dem liegt das Schreiben einfach nicht. Das hat er selber auch für sich festgestellt. Das ist einfach nicht seine Welt. Podcast ja, Musik machen ja, schreiben eher nein. Und dann standen der Daniel und ich alleine da und hatten dann die Option, okay, wir wollen dieses Heft wirklich durchziehen, aber wir wollen damit ja jetzt nicht, keine Ahnung, bis 2024 im Juni warten, bis das rauskommt. Klammer auf, lol, Klammer zu. Wie wär's denn, wenn wir uns noch ein paar Freunde natürlich mit das zusuchen, Leute, mit denen wir schon Kontakt haben, die im Podcast schon waren, mit denen wir verbandelt sind, wo wir wissen, die haben da Bock drauf und wir können uns vorstellen, mit denen zusammenzuarbeiten. Und deswegen habe ich die Rahel angeschrieben. Mit ihr hatte ich damals, glaube ich, schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Die war bei den Nerdwelten ja auch schon ein paar Mal zu Gast. Und ich habe auch gewusst, dass sie für die Virus schreibt, also für Magazine, die beim Claude erscheinen. Deswegen war da auch ein bisschen die Verbindung da. Der Moritz Melem hat schon ganz viele Rollenspielbücher geschrieben, also quer durch die Bank. Wenn du heute, sag mir ein Rollenspielsystem, dann kann ich dir sagen, der Moritz hat was geschrieben.
Man ein sagt Rollenspielsystem? Auch, Moment, das möchte ich ausprobieren. Ein Rollenspielsystem zum Beispiel, ja. Was meinst du damit?
Schwarze Auge zum Beispiel hat er
auch so geschrieben. Ach so, ja, okay, so viele.
Da hört schon auf bei dir beim schwarzen Auge. Okay, alles klar.
Nein, aber jetzt will ich natürlich eins fragen, das jetzt nicht so bekannt ist, aber ausgerechnet da bin ich jetzt, okay, ich sage das schwarze Auge.
Lass mich kurz gucken. Ja,
wirklich. Oh, wow. Das hat genau getroffen. Wahnsinn. Recht. Er hat wirklich zu jedem was geschrieben.
Wie du sowas wissen kannst. Wahnsinn.
Das ist ja albern. Also, okay, alles klar, weiter geht's.
Der Christian Rode macht auch gerne Podcasts, der ist bei Legendary Games beispielsweise zu hören und hört auch Nerdwelten, deswegen war ich mit ihm auch verbandelt schon. Steffen Anton hat früher für die Return geschrieben und der Pat Janet, den kennt man vom Pixel Hunters Podcast beispielsweise und, das ist so ein bisschen der Geheimgrund, der hat uns auf Kultboy mal so ein bisschen angestachelt, weil er bei unserer Zach McCracken Folge einen kleinen Fehler gefunden hat. Und da dachte ich, okay, wenn der bei uns da rumstachelt, dann kennt der sich ja bestimmt auch aus. Deswegen habe ich ihn mit angehauen. Das ist ein ganz Lieber. Ich bin auch echt froh, dass er dabei ist. Und das war die Redaktion, die wir dann für das Heft hatten. Und die Return hat dann ein Lektorat gestellt. Das waren eben die Helen Carina Lorenz und die Milena Minnigshofer. Wobei der Daniel und ich ja vorher alle Texte schon mal redigiert und lektoriert haben. Und die Return ist dann aber standardmäßig nochmal drüber gegangen. Der Thorsten Krämer hat die Layouts gemacht und der Frank Erstling ist der Herausgeber. Mhm.
Wie sieht es denn, wenn ich fragen darf, mit Honoraren für die ganzen Leute aus? Weil das ist ja eine gestandene Arbeit, die da jeder und jede Einzelne leisten müsste, um dieses Magazin zusammenzubringen. Gab es dafür irgendwas?
Ich habe mir gedacht, dass du das fragst, und ich dachte mir, ich antworte einfach mal ehrlich. Dieses Sonderheft ist mit der gleichen Prämisse wie all unsere Artikel in die für das Return-Magazin reingegangen, nämlich: Es gibt gar nichts. Das ist reines Ehrenamt, das ist rein Spaß an der Freude. Und unser Anspruch war, wir wollen ein geiles Heft, ein schönes, ein toll gelayoutetes. Wir wollen keine Arbeit mit dem Vertrieb haben. Uns ist allein das tolle Ergebnis wichtig und dass die Leute sich daran freuen. So sind wir reingegangen. Aber dann jetzt 2-3 Monate, bevor das Heft erschienen ist, hat der Frank gesagt, also der Herausgeber, er möchte uns ein Honorar geben. Also es gibt jetzt was. Das freut mich sehr, gerade für die Redaktion. Ich kann dir nicht sagen, wie viel. Das ist auch ehrlich, weil es davon abhängt, wie das Heft ankommt. Ja. Es kommt gut an. Das ist die große Freude. Es ist schon der erste Nachdruck da, also die Zweitauflage quasi. Aber ich weiß noch nicht, was es gibt. Er hat nur gesagt, sonderlich viel ist es wohl unterm Strich nicht. Das ist okay. Wir freuen uns, dass es was gibt und wir haben ein tolles Heft.
Und das ist dann für alle Redakteure und Redakteurinnen, die mitgewirkt haben, oder nur für euch quasi als Stammkernteam?
Du meinst jetzt für alle, die an diesem Heft mitgewirkt haben? Richtig, Ja, so habe ich das verstanden. Wobei ich ihm auch schon gesagt habe, mir ist das nicht so wichtig. Mich freut es, dass die Redaktion was bekommt.
Ja, das finde ich ja schön. Weil ich war auch wirklich, ich habe da auch keine wertende Meinung jetzt in dem Fall dazu, weil das sind so Hefte, die stehen so auf dieser Messerschneide irgendwo zwischen Leidenschaftsprojekt, auch so wie es ja zustande gekommen ist, aber es ist gleichzeitig ja auch ein kommerziell vertriebenes Heft und da wird ja auch Arbeit geleistet. Ja. Da wünscht man den Leuten ja, dass sie dafür Geld bekommen. Das ist immer so. Ja.
Weißt du, mein Argument war lange Zeit, ich sehe das so wie die Arbeit, die ich bei meinen Kindern im Sportverein mache. Da kriege ich auch nichts. Da stelle ich mich hin, mache Hüttendienste oder wenn große Turniere sind, bin ich in der Küche und brutzel die Pommes, damit der Verein ein bisschen Geld bekommt. Und hier habe ich halt ein tolles Heft gehabt. Das war mir immer Anspruch genug und es war für meine Arbeit auch okay. Aber ich habe dann eben noch Social Media mitgemacht und habe sehr viel Zeit investiert, sodass ich dann, wie gesagt, einfach irgendwann gesagt habe, ich muss jetzt mal die Leine ziehen, weil ich habe noch Familie, ich muss noch arbeiten und dann tatsächlich mal ein bisschen Geld verdienen und habe noch den Podcast als Hobby. Ja. Das ist einfach zu viel gewesen. Aber ich glaube, dann hat halt der Jörg Langer angeklopft und da sagst du halt nicht nein.
Entschuldigung, ich habe gerade mir vorgestellt, wie er mit dem Rambock in der Tür drin steht.
Das ist gar nicht so abwegig, der Gedanke. Es ist schon ähnlich, weil eigentlich, ich sag's dir, ich habe dem Jörg ja eigentlich auch gesagt, nee Jörg, eigentlich eher nicht, weil ich habe so viel zu tun. Und dann kam der Rambock.
Ja, sehr gut. Ja, ich kenne ihn ja, er war hier auch schon immer wieder zu Gast. Er hat diese, ich sag mal, charmant forsche Art, was sowas angeht. Das kann ich mir richtig vorstellen. Und nochmal einen Satz zu den Honorarsachen. Das ist ja auch wirklich so, du gehst ja auch nochmal mit einer anderen Perspektive dran. Du hast ja schon gesagt, du hast ja noch, ich sag mal, einen normalen Job, der wahrscheinlich auch gar nichts mit Spielekram zu tun hat. Und dadurch ist das wahrscheinlich auch für dich persönlich nochmal jetzt eine etwas entspanntere Position. Das kann ich schon nachvollziehen. Du hast, wenn wir mal so langsam zu dem Heft selbst kommen, übrigens alle Leute, die es interessiert, ich habe schon die Eckdaten gesagt, zumindest die Hälfte, 151 Seiten, Titel ist auch bekannt und kostet 11 Euro. Du hast im Editorial, das du geschrieben hast, was ganz Interessantes im Nebensatz geradezu fallen lassen, und zwar zitiere ich mal, du hast da geschrieben, zum fertigen Heft war es immerhin ein steiler Pfad voller unerwarteter Abzweigung. Da bin ich natürlich neugierig geworden. Die unerwarteten Abzweigungen, was hat's denn damit auf sich? Klingt nach Stress.
Naja, Stress natürlich. Es war halt eine spannende Genese. Aber einiges habe ich dir schon erzählt. Es war, wir wollten das erst in Eigenregie machen, dann wollten wir zum Claude gehen, dann sind wir zur Return gegangen. Und es ist halt als Return-Sonderheft erschienen. Das bedeutet auch, man muss ein paar Kompromisse eingehen. Ich hatte mir ursprünglich vorgestellt, wenn wir später ins Heft springen, sagen wir es bestimmt auch nochmal ausführlicher, jeder Vorstellung eines Hefts, jede Vorstellung eines Spiels hat ja rechts unten einen kleinen Kasten mit Plus Minus, wo der Redakteur, der den Artikel geschrieben hat, nochmal hervorhebt, was besonders schön ist an einem Spiel und was ihm vielleicht nicht so gut gefallen hat. Und da hätte ich persönlich gerne noch ein Bild des Autors gehabt. Aber weil die Return das standardmäßig halt einfach nicht macht, ist das halt leider zum Beispiel nicht zustande gekommen. Und das sind dann so kleine Kompromisse, die man dann auf dem Weg machen musste.
Das würde mich auch mal interessieren, so ganz grundsätzlich dieses Verhältnis von euch jetzt als Redaktion zu den Return-Menschen, beziehungsweise dann, bis es dann wirklich gedruckt wurde. Wie viel Freiheit hattet ihr jetzt eigentlich? Also von der Themenwahl bis hin auch zur Ausgestaltung des Heftes, ich weiß nicht, mit so Sonderbeiträgen, welche Interviews reinkommen, was ihr euch sonst noch so Lustiges ausdenkt. Wie viel Freiheit hattet ihr denn da wirklich?
Alle.
Alles?
Wir durften alles machen. Ich habe dem Frank, als ich das Heft vorgestellt habe, war das ja schon zu einem guten Teil fertig und auch die Interviews waren schon, ich weiß nicht, ob sie schon komplett fertig waren oder zumindest angeleiert, und das hat ihn voll überzeugt, weil er gesagt hat, wenn das Interviews mit drin hat, super geil, bin ich Freund von, das machen wir. Aber was für Spiele drin sind oder wer da mitmacht, da hat er uns nicht reingeredet. Also da durften wir wirklich alles machen, was wir uns vorgestellt haben. Das war auch so ein Grund, warum wir zu Return wollten, weil wir da Freiheiten hatten.
Eine Frage, die mich interessiert, ist nur eine kleine Frage, aber ich muss sie einfach stellen, weil mir das beim Lesen aufgefallen ist. Jetzt muss ich kurz ausholen und ich sehe schon das ein oder andere Stirnrunzeln draußen, aber es ist mir egal, weil ich finde sowas immer sehr spannend, gerade als jemand, der selber auch mal so ein Magazin in Marmor gegossen hat. Und zwar die Ansprache der Leserschaft. Mir ist aufgefallen, dass im Großteil eigentlich immer, fast immer bei den Texten, es gibt vor allem bei Rahel Schmitz eine Ausnahme, eigentlich immer nach generischem Maskulinum verwendet wird. Also, ne, das sind Gastschreiber sind willkommen, liebe Leser und so weiter und so fort. Ohne das jetzt werten zu wollen, aber mit einer echten Neugier gefragt, was hat's damit auf sich? Weil offenbar von Seiten, ich sag mal, des Verlags wäre es ja wohl auch gegangen zu sagen, wir pflegen eine inklusivere Ansprache.
Ja, aber ich habe wir haben unserer Redaktion auch gesagt, das darf jeder mehr oder minder handhaben, wie es in dem Rahmen, in dem wir arbeiten, okay ist, und deswegen war das dann auch so möglich.
Okay.
Und da wollte ich auch niemanden vorschreiben, das darfst du auf gar keinen Fall machen und du musst es so auf jeden Fall machen. Genau.
Okay, na gut, das akzeptiere ich, ich kann es nachvollziehen. Wenn wir mal ins Heft reinschauen, die Auswahl der Spiele selbst, wir haben schon gesagt, Titel des Themas, des Magazins ist ja die besten Point-and-Click-Adventures, ist ja die große Frage, ne? Das Stöckchen, über das man jetzt dann springen muss, welche Spiele landen im Heft? Das ist ja die große Frage, da gibt es wahrscheinlich einige Titel, die von Anfang an gesetzt waren, also wenn ich hier in die Übersicht gerade reinschaue, Day of the Tentacle, klar, Monkey Island, klar, Loom, klar, Indiana Jones, auch klar. Gibt aber auch ein paar Spiele, wo man ja durchaus sagen könnte, ne, ja, weiß ich nicht, oder ja, auf jeden Fall auch wieder. Wie habt ihr das denn für euch entschieden? Weil ist ja klar, der Platz ist begrenzt, da werden nie alle Spiele drin landen. Ich glaube, ihr vermerkt es auch immer mal wieder im Heft so als Hinweis. Ihr seid euch dessen bewusst, dass eine Auswahl natürlich getroffen werden muss. Aber nichtsdestotrotz muss die ja getroffen werden. Und wie habt ihr das denn intern gemacht? Habt ihr das irgendwie abgestimmt oder hat dann einfach jeder gesagt, okay, jetzt sagt jeder ein Spiel, bis das Heft voll ist, oder wie war das?
Also wir hatten natürlich eine Vorgabe, was die Seiten angeht, und wir haben angefangen einfach mal mit dem Brainstorming, dass wir einfach alle Adventure-Spiele reingeschmissen haben, von denen wir gesagt haben, die sollten in diesem Heft vorkommen und eben mindestens 2 Seiten füllen. Dann hatten wir eine Liste mit gefühlt 8000 Spielen und mussten dann wiederum auswählen, was schmeißen wir raus, was bleibt drinnen. Und es war gar nicht so einfach, weil der Titel, die besten Point-and-Click-Adventures, der kam erst später mit dazu.
Ach.
Ursprünglich war die Idee, wir machen ein Point-and-Click-Adventure-Heft. Und da war der Gedanke, vielleicht so ein bisschen auch die Geschichte des Genres mit reinnehmen. Deswegen ist da beispielsweise ein Enchanted Scepters mit drin, weil das halt so ein bisschen die Initialzündung war. Deswegen sind da viele Sierra-Spiele mit drin. Weil klar, du wirst jetzt natürlich mich fragen, Hadi, jetzt ist da Space Quest drin. Space Quest, die ersten Teile, na, kann man von halten, was man will. Das sind aber definitiv keine Point-and-Click-Adventures.
Ja.
Und ja, so haben wir uns dann zusammengedampft, was wir da an Themen hatten. Und dann wird's hinten raus, und das hast du vorhin schon gesagt, es sind modernere Adventures drin. Ja, aber lächerlich wenig im Vergleich zu den alten Spielen. Und wir haben jetzt auch schon, also die Resonanz zum Heft ist großartig gewesen. Aber natürlich hast du immer mal auch Stimmen, die sagen, hey, aber es ist kein Deponia drin, es sind die, keine Ahnung, was für modernere Spiele noch mit
Darkseid fehlen. Detective, war das jemals auf der Liste gestanden?
Niemals, Dom, oh niemals. Gott. So weit sind wir nie gekommen.
Echt nicht?
Nee, ach, aber das war, da war das Heft doch schon so voll, was soll ich denn machen? Nein. Ja, der Name sagt mir schon was, aber das war dann im,
lustig, ja, na gut.
Das war dann einfach der Status, wo das Heft einfach schon so weit war, dass ich mir dann irgendwann, weißt du, irgendwann machst du dir gar keine Gedanken mehr, verdammt, was könnte denn noch mit rein müssen, weil jetzt habe ich gerade mal alles so zusammengestopft, dass es passt. Wobei jetzt natürlich man sagen könnte, und da muss ich mir selber an die eigene Nase fassen, da habe ich auch kein Problem mit, dass Snatcher meinetwegen in diesem Heft nichts zu suchen hat. Das ist ein tolles Spiel.
Was für ein Ding? Wie heißt das?
Snatcher. Das ist ein tolles Spiel, aber es ist, muss ich selber gucken, wo es ist. Ach,
Seite 50. 1988.
Grandioses Spiel, kein Point-and-Click-Adventure.
Moment, ich muss das mal, die Zeit nehme ich mir mal kurz, ich muss das mal ganz kurz aufblättern.
Gerne.
Du, ich glaube, ich habe das noch nicht gesehen.
Oh, das ist was für Dom Schott holt nach.
Warum eigentlich nicht? Ich finde, das sind ganz faszinierende Screenshots hier, also auch mit ebenso faszinierenden Bildbeschreibungen. also das ist gerade ganz interessant, weil die Bildbeschreibung, da fällt mir das jetzt wieder mal auf, die sind auch in jedem Artikel immer so ein bisschen anders. Also was ich damit meine, ist hier beim Snatch-Artikel zum Beispiel, sind die sehr sparsam und trocken. Man sieht zum Beispiel auf einem der Screenshots eine barbusige Frau im Minirock, die da offenbar tot, womöglich sogar, auf dem Boden liegt. Und die Bildunterschrift ist Gewalt und Nacktheit. Finde ich sehr gut. Das ist es. Also das ist ja genau das Bild. Es gibt aber auch Artikel, da sind die Bildunterschriften richtig malerisch. Hängt das auch damit zusammen, weil die von den einzelnen Autoren und Autorinnen kommen?
Jein, wir haben den Vorsatz ausgegeben, dass wir viel mit Bildern arbeiten wollen, einfach weil der Platz so beschränkt ist und weil wir manche Dinge mit Bildern erzählen wollen. Das bezieht sich dann eben auf die Autoren. Manche haben dann in einem Text Sachen nicht drin, die in Bildern beschrieben werden. Und hier bei meinem Snatcher-Artikel gehe ich auf Gewalt und Nacktheit ein und lagere das dann ins Bild nochmal aus, damit die Leute eine Vorstellung davon haben. Also das ist so ein Zwischending.
Das wollte ich ohnehin mal kurz fragen. Das Design der Artikel, also wie gesagt, fantastisch, auch abwechslungsreich, auch super bunt. Ich musste auch ganz viel an die Retro-Gamer denken, die ja auch wirklich auf jeder Doppelseite völlig anderes Geschmackserlebnis anbietet. Wusstet ihr, oder anders gesagt, hattet ihr da Mitsprache oder habt ihr quasi Text und Bilder abgegeben und dann hat ein Profi gesagt, alles klar, ich mache euch was Schönes draus?
Ja, in der Regel macht der Thorsten die Layouts dann nach seinem Gusto, aber er stellt sie natürlich dann nochmal ein. Also wenn man dann sagt, hier, das gefällt mir überhaupt nicht oder hier brauche ich ein anderes Bild, dann kann man dann natürlich nochmal mit reingrätschen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mal auf Seite 43 springst, der Artikel über Zack McCracken. Und in diesem Zack McCracken-Artikel hatte ich einen Infokasten geschrieben über ein Fangame, Zack McCracken Between Time and Space. Mhm. Und diesen kleinen Infokasten hat der Thorsten in dieses Bild von der Zeitung zusammengefasst. Oh. Und jetzt mal ehrlich, wie geil ist das? Und das hat das er wirklich, das ist seine eigene Idee gewesen.
Das ist eine coole Idee. Das ist ein grafisches Element. Es zeigt diese Zeitschrift The National Inquisitor. Und wenn ich mich richtig erinnere, lag das doch sogar damals im Originalpackungsböckchen bei, oder?
Richtig,
also,
ja, genau.
Also natürlich jetzt nicht der Artikel, aber The National Inquisitor als Beilgabe. Ich finde auch ohnehin, wenn wir auch gerade da sind, großes Lob ans Layout. Diese Doppelseite, beziehungsweise auf der dritten Seite geht's quasi noch weiter. Die wird dominiert im Hintergrund von so einem Blassrosa, was sich ableitet von der Nase der berühmten Verkleidung, die in dem Spiel mal benutzt werden kann. Es ist diese typische Nasenbrille da, die man so auch aus Zeichentrickfilmen und so kann. Ganz tolle Farbe, sieht man nicht häufig, richtig schön geworden. Um noch mal kurz zu kommen zur Spieleauswahl, gibt es denn einen Titel, dem du nachtrauerst, wo du sagst so, boah, du kannst dich noch erinnern, wie es aus der Excel-Tabelle rausgeflogen ist, richtig schade drum?
Was ich im Nachhinein vielleicht noch gerne drin gehabt hätte, obwohl ich selber kein Fan bin, ist die Deponia-Reihe. Also wenn ich Snatcher rausgenommen hätte, hätte ich Deponia reingenommen.
Das ist eine interessante Nennung. Da muss ich dann immer direkt dran denken, ne? Du hast es ja womöglich auch mitbekommen, die Geschichten rund um The Delic, die ja, ja hinter Deponia stehen. Wenn ich dann so ein Magazin gemacht hätte, ich hätte wahrscheinlich nicht anders gekonnt, als dieser Geschichte der Firma auch nochmal eine Doppelseite zu widmen. Da muss man sich dann fragen, hat man da Bock drauf? Will man das wirklich machen? Da meldet sich jemand zu Wort mit einer starken Meinung.
Ja, jetzt kommt die Familie, war zum Fußball ausgelagert und sind die nur rebellisch. Oh Gott.
Wenn du genug Mikros hast, herzlich willkommen. Setzt euch alle dazu, kein Problem. Ja. Also die Deponierei. Auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe, die ich gerne mal an dich weiterrücken möchte, während wir drin weiterblättern, ich komme gleich nochmal zu so einer Detailfrage aus dem Heft heraus. Gab es denn sowas, wenn wir jetzt beide so auf dieses Magazin schauen, das da vor uns liegt, wo du jetzt nach der Produktion, nachdem das jetzt alles abgeschlossen war, dir gedacht hast, boah, das hast du dir ganz anders vorgestellt, wie das ablaufen würde? Also ich meine so aus dem Produktionsablauf heraus, wo du irgendwie vorher gedacht hast, du hättest gedacht, die Wurst wird anders gemacht.
Nö, also ich bin eigentlich so, ich habe ja auch lange für die Return geschrieben, also ich weiß ja, wie die Abläufe dort funktionieren und ich weiß, was mich erwartet und ich weiß, was am Ende bei rauskommt. Das war ja letztendlich auch der wichtigste Punkt, der für die Return gesprochen hat, was natürlich nicht ganz leicht war, weil später dann mein Wechsel zur Retro-Gamer, war halt einfach so. Aber der Prozess, die Entstehung, das Heft ist so geworden, wie ich es mir vorgestellt und wie ich es mir erwünscht hatte, ja.
Wenn da draußen jetzt Leute zum Beispiel, stell mir vor, du stehst in so einem Kiosk drin und verkaufst dieses Magazin.
Ja.
Und da kommen Leute dran vorbei und die haben diesen typischen Moment, wo sie kurz innehalten, das Magazin registrieren. Und jetzt weißt du als erfahrener Verkäufer, du hast jetzt die Chance, ganz kurz die dafür zu gewinnen, sich das Heft intensiver anzuschauen. Welchen Artikel aus diesem Magazin würdest du nennen und sagen, guck mal, den haben wir auch. Da sind wir stolz drauf. Der wäre auch mit drin, wenn du es dir kaufst.
Ganz ehrlich, ich würde das Heft einfach blind aufschlagen, weil da ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde. Da ist nichts dabei, wo ich sagen würde, das ist Kacke. Nee. Wirklich. Okay, also gut, wenn es jetzt natürlich hier, ich habe jetzt Shadow of the Comet aufgeschlagen, das ist, wenn ich ein Heft habe, die besten Point-and-Click-Adventures, dann guckt man vielleicht mit einem kleinen Stirnrunzeln drauf, aber es ist ein schönes Spiel, kann ich auch rechtfertigen, dass es drin ist.
Dann frage ich nochmal explizit danach, gibt es einen Artikel, auf den du besonders stolz bist, dass er drin ist?
Jetzt wäre es langweilig, wenn ich dir das wieder gleich beantworte. Ne? Was mich sehr freut, sind die Interviews. Das hat wirklich sehr großen Spaß gemacht. Und pass auf, jetzt erzähle ich dir, weil du sagst, du stellst bestimmt Fragen, die in anderen Podcasts auch gestellt worden sind. Dann erzähle ich jetzt eine Geschichte, die ich in anderen Podcasts auch schon erzählt habe.
Das ist doch mal was. Pass auf. Ich freue mich.
Ich habe hier ein Interview mit dem Bob Bates gemacht, der bei Legend war und ganz viele Text-Adventures vorher auch schon geschrieben hatte und dann auch diese Zwischendinger aus Point-and-Click und Text-Adventure. Und mit Bob Bates habe ich ein E-Mail-Interview geführt. Sehr kommunikativer Mann, unglaublich nett, hat sich sehr viel Zeit genommen, hat immer halbe Romane geantwortet. Und ich habe ihm meine ganzen Fragen zusammengeschrieben in einem Word-Dokument und habe die dann in die E-Mail rübergezogen, habe es abgeschickt. So. Dann war es so, warum auch immer, war mein Word war im Dark-Mode und meine E-Mail nicht. Deswegen bekomme ich eine Antwort von Bob Bates 2 Tage später. Lieber Hardy, vielen lieben Dank für deine E-Mail, aber da ist kein Text drin.
Ach, jetzt verstehe ich das, im Dark-Mode, ja.
Und jetzt habe ich gedacht, hä? Oh Gott, wie peinlich, schaue ich mir diese E-Mail an und dann habe ich mal die ganze leere Fläche markiert und natürlich war der ganze Text da, aber halt nicht sichtbar. Und deswegen habe ich ihm dann zurückgeschrieben, lieber Bob, du hast so viele Adventure-Spiele gemacht, dass ich dir auch mal ein Rätsel stellen wollte, weil natürlich ist der Text da, du musst es nur markieren. Der hat das eiskalt durchschaut, dass ich nur versuche, meine Unfähigkeit zu vertuschen, aber er hat dann noch geantwortet.
Wie sehen denn deine Erfahrungen eigentlich mit E-Mail-Interviews aus? Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil zum einen ist es natürlich, auch jetzt, wenn man ganz ehrlich ist, einfach praktisch jetzt für uns jetzt in dem Fall als Journalisten, weil wir eben sagen, okay, wir haben die Fragen, die haben wir uns auch hoffentlich mit viel Zeit und Muße überlegt, die schicken wir jetzt ab und jetzt arbeitet das wie von alleine und dann kommen hoffentlich irgendwann die Antworten zurück und im Fall von Bob Bates ist natürlich der Premium-Fall, wenn der dann auch noch richtig viel zurückschreibt, das ist fantastisch. Das Problem, was ich dann persönlich damit aber immer habe, ist, zum einen, in so einem richtigen gesprochenen und live geführten Interview kannst du halt auch Nachfragen stellen und auch auf Dinge eingehen. Du kannst den Raum lesen, du kannst die Dynamik bewerten und du kannst am Ende bessere Fragen stellen, finde ich. Hier hast du höchstens noch die Chance, nochmal zurückzuschreiben, sehr geehrter Herr Bates, vielen herzlichen Dank für Ihren Dingsens. Ich habe noch eine Nachfrage, siehe 1, 2 und 3. Das ist aber alles nicht so geil dynamisch wie in einem echten Gespräch. Gleichzeitig aber, und auch das muss man noch sagen, um das abzurunden, sind manche Menschen einfach auch nicht bereit zu sagen oder haben auch gar nicht die Zeit, dass sie sagen, ich nehme jetzt eine Stunde Zeit für ein Live-Interview, sondern die wollen die Fragen schriftlich, können die dann auch nochmal vielleicht gegenlesen von der PR-Station, wenn sie das machen müssen, oder können die auch nach Feierabend mal beantworten, das ist für manche einfach praktischer. Wie stehst du denn dazu? Gibt es was, was du lieber machst oder wie denkst du darüber?
Ja, das ist auch ein bisschen zwiegespalten. Das ist genau das, was du sagst. Natürlich ist es so, wenn ich ein Textinterview schreibe, dann kriege ich die Antworten auf die Fragen, die ich gestellt habe. Und wenn sich daraus neue Fragen ergeben, kann ich dann nicht mehr akut nachfragen. Das ist ein Nachteil, auf jeden Fall. Wenn ich die Möglichkeit habe, dann mache ich gerne Audio-Interviews, die ich dann mitschneide und vielleicht dann auch im Nachhinein noch für einen Podcast nutze. Hier war es halt alleinig ein Zeitfaktor. Weil klar kannst du hingehen, Bob Bates ein Interview machen, das kann ich bestimmt irgendwann mal brauchen, aber hier war einfach die Zeit nicht da. Und dann, wenn du eins als Interview, als E-Mail geschrieben hast, dann denkst du, ja, das ist schon angenehm, weil es geht halt einfach so viel schneller. Du kriegst die Antworten, es ist fertig. Ja, sehe ich wie du, es hat zwei Gesichter.
Ja, ich habe mich gerade gefragt, wie hoch wohl die Bereitschaft der Menschen da draußen ist, in solchen Interviews einen QR-Code zu scannen auf den Doppelseiten und sich das anzuhören. Weißt du, was ich meine?
Ja, sogar überraschend hoch, weil wir haben jetzt zwar keine Interviews per QR-Code, aber wir haben Musik im Heft. Geil, oder? Ja. Wir haben Musik im Heft, das ist richtig gut. Da denkt man erstmal an so eine Aufklappkarte.
Ja, wie kam es denn dazu eigentlich?
Naja, ich habe dir vorhin erzählt, der Ben wollte eigentlich schreiben und hat festgestellt, okay, das ist nicht deins, aber jetzt sind wir im Podcast mit drei Stimmen und einer macht unser Sonderheft nicht mit. Das ist ja kacke. Deswegen haben wir uns eine Möglichkeit überlegt, wie wir den Ben mit reinbringen. Der Ben ist auch Sid-Musiker, macht als Nordisch Sound C64 Musik, Coverversionen, ganz toll, also große Empfehlung, geht raus. Und die Return hat eh immer einen Remix im Heft, wo da normalerweise ein Stück dabei ist. Und unsere Idee war dann für den Ben, mach doch einfach 5 Stücke, also ein kleines Album, eine EP sozusagen, mit Musik zu Adventure spielen. Und das hat er gemacht. Und das ist, wie ich finde, hast du es angehört? Ich find's toll. Du hast es nicht angehört.
Ich habe es ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht angehört, weil ich habe auch noch nicht das Magazin in Gänze durchgelesen, weil ich gemerkt habe, das ist für mich so eine richtige lange Veranstaltung, weil ich habe schon gesagt, das Layout ist so reichhaltig und auch die Texte, da steckt so viel drin. Ich lese das total genüsslich. Ich mag solche, ich habe auch die Retro Gamer schon seit geraumer Zeit abonniert. Ich mag einfach das zu lesen und auch drüber nachzudenken, wie finde ich, was da steht, wie würde ich das machen. Das gibt mir ganz viel. Deswegen, ganz ehrlich, ich habe es nur nicht geschafft, alles zu lesen.
Mhm. Ja. Das ist ein dickes Heft, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, das freut mich, wenn du es gründlich liest. Sehr schön.
Ja, voll. Ich mag das total. Das ist wirklich wie ein Essen, das ich ständig wieder käue und neu runterschlucke.
Ist das ist ein schönes Sprachbild. Bild, Tom. Sehr gut. Ja,
aber im Grunde ist es das. Ich meine es aber auf die schönste Art. Weiß ich nicht. Habe ich keine Brücke. Ist egal. Beim Lesen ist mir was aufgefallen. Und zwar habe ich mich gefragt, warum eine Eigenheit, sage ich mal, im Heft drin ist, die für mich ein Kuriosum ist, aber du vielleicht ganz anders wahrnimmst. Und zwar, alle diese Texte über diese jeweiligen Adventures, die zeitliche Abriss und so weiter, die Einordnung, die Bewertung und so, die haben am Ende immer so eine Plus- und Minus-Gegenüberstellung, wo der Autor oder die Autorin, also ich sag mal nochmal zusammengefasst, gute Dinge über dieses Spiel schreibt, aber auch Negativ-Dinge. Und was mir aufgefallen ist, nicht nur das, sondern je nach Autor, Autorin werden diese Plus- und Minus-Tabellen auch mal mehr oder weniger ernst genommen. Also ich habe jetzt leider überblättert, wo es war, aber bei einem Spiel gibt bei den Minuspunkten, humoristisch wohl gemeint, 2-mal den Punkt kleines Inventar, wo man eben diese humoristische Überspitzung hatte. Das Inventar ist wirklich sehr klein. Und bei anderen Texten wird das aber sehr ernst genommen und wirklich abgewogen, hat man den Eindruck. Erstmal grundsätzlich, warum gibt's dieses Element überhaupt? Also stand da wirklich mal der Gedanke dahinter zu sagen, wie bei so einem Fachjournalismus-Test, wir machen jetzt hier am Ende nochmal so eine Bewertungsskala auf?
Also kurz, der Text, den du ansprichst, war Discworld und es ist nicht kleines Inventar, ja, sondern zwei Inventare.
Ah, so war das, danke.
Und ja, das ist ein kleiner Nachteil im Nachhinein, dass kein Bild mit dabei ist. Weil wenn du hier jetzt das Bild von Moritz Melem hättest, dann weißt du auch gleich, worauf du dich einstellen kannst. Und zwar wichtig, dass wir als, also weißt du, früher, wenn du die Powerplay oder die Videogames gelesen hast, dann hast du dein großes Fazit noch mit dabei gehabt mit einem Bild und konntest dir vorstellen, okay, das ist das Gesicht, das den Text geschrieben hat und das hält diese Person von dem Spiel. Ja, und das eben klein komprimiert auf plus minus. Leider, wie gesagt, konnten wir die Bilder nicht mit dazu bringen. Ist ein Nachteil, hätte ich sehr gern gehabt.
Aber warum überhaupt diese Wertung rein? Weil es ist ja ein Best-of-Adventure-Heftchen. Warum überhaupt?
Weil es das Nerdwelten, die besten Adventure-Spiele-Heft ist. Und deswegen war uns auch wichtig, ein bisschen eine persönliche Note noch mit reinzubauen. Also, dass es nicht zu... steril ist das falsche Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Sondern, dass man einfach noch ein bisschen die persönliche Würze mit reinwerfen kann.
Kann mir auch vorstellen, und bitte grätsch mir da dazwischen, wenn ich das jetzt falsch annehme. Er sagt schon, du rutscht eigentlich jetzt schon, bevor ich es überhaupt ausgesprochen habe. So wie ich dich einschätze und was ich auch von dir weiß, du bist ja auch ein passionierter Leser der auch der klassischen Spielezeitschriften. Mhm. Und da hat das ja eine viel stärkere Tradition noch, dass hinter jedem Text nochmal so eine Bewertung zusammengefasst kommt. Ich kann mir vorstellen, ich kenne das ja von mir selbst, als ich mein eigenes Magazin gemacht habe, man hat dann richtig Bock, diese Dinge, die man woanders gesehen hat und immer mochte, auch selber einfach zu machen. Und ich kann mir vorstellen, das spielte ja auch eine Rolle.
Natürlich, klar. Ja. Also wir wollten nicht dieses Grimassieren, das es dann in Videogames und Powerplay gab. Die hatten ja noch so Adjektive wie das Spiel ist super oder ist furchtbar und dafür jedes noch ein Gesicht mit dazu. Das sollte es nicht sein. Eine Pistole
sogar an den Kopf gehalten.
Ja. Aber persönliche Note war mir wichtig. Übrigens, Dom, weil du es jetzt schon mehrfach erwähnt hast, wir können auch gerne mal über dein Heft sprechen. Ich bin da offen. Ich komme auch gerne, lese dein Heft, du musst es mir nur schicken und dann drehen wir den Spieß gerne mal um.
Ach du, das können wir gerne. Ich nehme es immer nur so gerne als Bezugspunkt, weil das ist ja wirklich was gewesen, was mich so viel beschäftigt hat. Und auch deswegen war ich neugierig, ne? Wie das dann hier so sich anfühlt für dich, genau. Hand aufs Herz, wie hoch war die Chance, dass auch Wertungstabellen und sowas Weg ins Heft finden? Also wirklich mit.
Nein. Die Wertung, und das macht man, glaube ich, heutzutage eh so, wenn man so ein Heft schreibt. Die kannst du aus dem Text für dich rauslesen. Also ich versuche, wenn ich einen Text schreibe, das schon so zu vermitteln, was ich von dem Spiel halte. Und dass Leute, die vielleicht Wert auf meine Meinung legen, warum auch immer, rauslesen können, ob das dann eventuell auch was für sie wäre. Aber so diese klassische Prozentwertung, ja, ist heute eh schwierig.
Aber ihr seid ja ein Retro-Podcast, also hätte euch niemand übel genommen.
Ja, vielleicht hätte es keiner übel genommen. Aber für mich ist wichtiger als diese fein differenzierte Unterscheidung von, keine Ahnung, 72% oder 92% eher ja oder nein. Ja. Weil das ist ja letztendlich, was zählt. Selbst mit einem 70% Spiel, wenn es dich jetzt als Dom Schott anspricht, wenn du sagst, ich mag Cyberpunk-Spiele, wo ich eine dreibeinige Katze spiele, die bei Regen durch die Stadt läuft. Keine Ahnung. Und wenn dich das anspricht.
Abschluss, aber bis dahin war es toll.
Wenn das was ist, was dich anspricht, dann hast du Spaß damit, dann ist es geil. Und wenn es dich nicht anspricht, dann ist es egal, ob 70% hat, dann findest du es halt einfach kacke. Deswegen muss ich halt herausarbeiten, was mich anspricht und dann halt die Leute, die das auch anspricht, können das vielleicht dann für sich ableiten. Und wenn nicht, dann halt nicht.
Hast du denn jetzt Blut geleckt an dieser Arbeit? Weil es ist ja fantastisch. Du konntest jetzt nicht nur diesen Traum da von dir umsetzen und von euch da auch und dieses Magazin machen, sondern es war ja nicht nur dann auch noch in der Produktion, lief das offenbar alles mehr oder weniger glatt im Sinne von, das Heft konnte erscheinen. Das heißt, die großen Katastrophen sind ausgeblieben. Mhm. Und dann ist es auch noch erfolgreich am Markt. Also es ist jetzt schon in der zweiten Auflage. Ist das was, wo du rausgehst und sagst so, okay, Leute, wir machen das auf jeden Fall nochmal?
Ja, freilich, irgendwie ist das schon schwierig. Ich meine, es ist jetzt eine lange Genese gewesen mit wirklich viel Arbeit, aber wenn du halt so ein Heft dann mal in Händen hältst, Mai, wenn du besten Point-and-Click-Adventure sagst, du musst die besten Rollenspiele, die besten Strategiespiele, die besten Plattformer, die besten, keine Ahnung. Also die Möglichkeiten sind ja nahezu unendlich. Und das ist ja bei vielem so, weißt du, wenn du auf irgendetwas hinarbeitest, egal wie steinig der Weg ist, und du hast am Ende ein tolles Ergebnis, dann spielst du immer mit dem Gedanken, das nochmal möglich zu machen. Ich meine, ein neues Return-Heft, zumindest mit meiner Mitwirkung, wird es natürlich nicht geben, weil ich jetzt ja für die Retro-Gamer schreibe und ich kann nicht für beide Retro-Magazine schreiben, das geht nicht. Aber natürlich spreche ich mit dem Jörg auch über die Möglichkeiten, dass Retro-Gamer jetzt mal wieder Sonderhefte macht. Das ist jetzt nicht so weit, dass wir sagen, also das Return-Sonderheft ist dann eh nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist mit der Retro-Gamer-Lizenz eh schwierig. Also das haben wir jetzt überhaupt nicht besprochen. Aber wie gesagt, ich habe damals zum Beispiel ja auch mit dem Claude gesprochen über Hefte. Und jetzt ist Corona ja so weit, dass man auch wieder Hefte bringen kann zumindest. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit.
Und komplett rogue zu gehen und zu sagen, unabhängig von all dem, macht ihr noch was oder macht ihr was Eigenes bei den Nerdwelten, wirklich dieses Nerdwelten-Magazin?
Die Schwierigkeit ist dann einfach gerade nochmal die Arbeit nach den Texten. Also ich meine, klar, Layouter würde ich bestimmt irgendwo finden, Lektorat auch, aber dann der Vertrieb. Da musst du dich noch um den Druck kümmern, da musst du gucken, passt das Papier, da musst du so noch Sachen auswählen. Da fehlt mir einerseits die Expertise. Andererseits, und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, irgendwann dann doch einfach die Zeit. Deswegen war das einfach so dankbar, dass wir uns dann in ein gemachtes Nest gesetzt haben, wo der Vertrieb einfach schon da war, wo diese Arbeit komplett weggefallen ist. Wie gesagt, ob wir jetzt initial gesagt haben, okay, es gibt halt einfach kein Honorar dafür oder nicht, das war uns nicht wichtig, weil wir halt ein geiles Heft haben wollten und wir uns sicher sein konnten, wenn wir es so machen, dann wird's einfach super. Aber ja, dann müsste man vielleicht nochmal ein paar Abstriche machen und hier und da gucken, dass es halt vielleicht ein bisschen kleiner wird. Und mir fällt es schwer, klein zu denken.
Ja, ja, da können wir uns die Hand geben. Ich finde das auch wirklich, nochmal, um das alles zusammenzufassen, nicht nur inhaltlich einfach interessant, also nicht nur Magazin, sondern auch dieses Gespräch hier, sondern auch so inspirierend. Ohne Witz, ich finde das so faszinierend, dass wir ja im Grunde die Möglichkeiten hätten. Also wir können ein Text, ein Magazin füllen, wir haben Ideen, wir wissen, wie wir es technisch umsetzen müssen. Was für Möglichkeiten sich daraus ergeben. Ich finde das super inspirierend, also ganz erquickend.
Ja, dann haben wir schon gute Vorausgaben. Jetzt müssen wir uns nur noch einigen, was wir für ein Thema machen, Dom, und dann sind wir schon auf halbem Weg zum nächsten Heft.
Das wäre natürlich auch eine Idee. Ich meinte jetzt wir beide jeweils als Person, aber hey, die Hand, da schlage ich doch ein. Warum nicht? Sehr gut. Ja, also wirklich, wie gesagt, mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank für dieses Magazin und für die Arbeit stellvertretend an dich und für alle anderen natürlich, die da mitgewirkt haben. Wirklich, ich finde das sehr beeindruckend, was ihr da zusammengestöpselt habt, und ich werde das weiterhin mit Genuss zu Ende lesen. Und kann es den Leuten da draußen auch, weil sonst wird es ja gar nicht auftauchen, nur empfehlen, mal auszuchecken, in der Folgenbeschreibung verlinkt, wo ihr das herbekommt. Wirklich ein starkes Ding. Das wird mich noch auf einige Zugfahrten begleiten.
Das freut mich. Toll. Danke dir.
Du, ich danke dir für deine Zeit. Die Leute wissen es ja nicht, aber wir nehmen ja also mitten in der Nacht quasi auf. Es ist jetzt, wir wollen es gar nicht sagen, aber wir als alte Männer.
Andere Leute stehen jetzt schon wieder auf.
Es ist wirklich so, mein Gott, also naja. Jedenfalls deswegen umso mehr Dankeschön, dass du dir jetzt nochmal Zeit genommen hast für mich und für uns. Ich habe es sehr genossen. Vielen Dank, du.
Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte, Dom. Hat mir Spaß gemacht.